Ich glaube wirklich, dass solange wir über Arbeit in einem sehr begrenzten Sinne sprechen, nämlich Arbeit immer nur als bezahlte Arbeit auffassen, kommen wir nicht weiter. Das hat mit dem Begriff der Zeit zu tun, den ich vorhin ins Spiel gebracht habe. Wir müssen reden über die Zeit, die wir aufbringen. Und die Zeit, die wir aufbringen, hat was mit bezahlter Arbeit zu tun und sie hat etwas mit unbezahlter Arbeit zu tun. Und die Politik muss das in den Blick nehmen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski, wie ihr längst wisst, und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Arbeitskultur ist unser Thema und das packen wir gar nicht so ganz weich an, wie vielleicht manche denken. Also ich begrüße auch alle die Hörerinnen und Hörer, die erstmalig einschalten. Es geht hier durchaus auch um ganz knallharte Strukturbedingungen, Rahmenbedingungen. Denen werden wir uns heute ein wenig hinwenden. Und dafür habe ich mir einen prominenten Gast ins Studio eingeladen. Und ich bin sehr glücklich, dass sie auch zugesagt hat. Denn sie ist immer noch, muss man sagen, mehr als aktiv. Sie ist super aktiv. Und ich glaube, ich habe mal nochmal nachvollzogen bei 264, 65, wie viel auch immer Folgen. Wir hatten noch nie einen Gast mit so vielen wissenschaftlichen Auszeichnungen, Meriten wie heute. Es ist zu Gast Professor Dr. Jutta Almendinger. Wahrscheinlich muss ich sie den allermeisten nicht vorstellen. Der guten Ordnung halber tue ich das. Sie ist Soziologin, sie ist Präsidentin oder Entschuldigung, sie war Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung bis letztes Jahr im August. Aktuell ist sie noch Mitglied im Wissenschaftsrat und im Ethikrat. Und ich gehe jetzt mal nicht in die Versuchung, alle Stationen aufzuzählen. Die werden wir vielleicht die ein oder andere hier noch auseinanderklamüsern. Wichtig ist, sie ist eine der, wenn nicht sogar die Stimmen zum Thema Gerechtigkeit in der Arbeitswelt, soziale Strukturen. Da hat sie eine Menge zugesagt und heute hoffentlich auch in der nächsten Stunde, die wir sie hier haben. Und ich sage jetzt erstmal Hallo, liebe Jutta Almendinger. Schön, dass Sie hier sind bei Good Work. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Frau Jankowski, und vielen, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne dabei.
Sehr schön, sehr schön. Also ich habe fast, wäre ich dran in die Falle getappt, Sie sind nicht mehr Präsidentin des Wissenschaftszentrums in Berlin. Da waren Sie sehr viele Jahre. Das letztes Jahr, es gibt aber noch ganz, ganz viel, was Sie aktuell tun. Unter anderem sind wir auch Podcast-Kollegin.
Das stimmt. Der Sprung ins kalte Wasser.
Also Branchenkollegin, sagen wir mal nicht.
Wie auch immer Sie das bezeichnen. Aber ja, ich habe mit Katja Kipping einen Podcast aufgesetzt. Der Sprung ins kalte Wasser, weil man doch im Verlauf des Lebens, entweder gewollt oder ungewollt, die Richtung wechseln muss. Und es für die Hörerinnen und Hörer ganz wichtig ist, zu sehen, wie andere Personen damit umgehen, wie sie das bewältigen und auch wie sie den Mut zusammenkratzen, tatsächlich etwas Neues zu machen.
Ja, das ist ja, das Leben ist ja, wie ich jetzt hier gerne oft sage, voller Zumutung. Nicht alle suchen wir uns davon immer aus, die allermeisten nicht, manchmal aber doch. Und wir starten mal mit dem Start.
Es geht aber ja nicht nur über Zumutungen. Es geht ja auch um wirklich gute Veränderungen. Also wir haben hier jetzt nicht im Podcast alle, die dann plötzlich eine Krebsdiagnose bekommen oder ihren Job verlieren, sondern es geht ja tatsächlich auch um Personen, die sagen so, ich habe jetzt den Mut, ein Start-up zu gründen und dann wirklich die Zukunft auf einmal bei ihnen im Moment ist.
Mir ist noch was aufgefallen und dann kriegen Sie auch erstmal hier unsere, das ist übrigens die einzige Standardfrage, die Sie gleich gestellt kriegen. Mir ist was aufgefallen, liebe Frau Almendinger, und zwar, wenn man über so prominente Soziologen liest, dann werden ganz oft Etiketten verwendet. Und da kann man jetzt so stehen, wie man will, da fallen so Begriffe wie Popstars. Also ich hatte Amin Nasseh hier schon zu Gast und Aladin Elmar Falani, da überbieten sich die Medien, die so zu etikettieren. Bei Ihnen, die Sie ja schon so viele Jahrzehnte in den Medien auch öffentlich als Person sichtbar sind, ist man zurückhaltend mit solchen Etiketten.
Das finde ich extrem angenehm. Ich finde das extrem angenehm, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich hatte lange genug irgendwelche Etiketten, die dann wirklich auch dechiffriert wurden als sehr gegendert. Und ich kenne Armin gut und ich kenne Aladdin gut. Und die mögen die Popstars sein, auch Steffen Mau. Ich bin mit all denen befreundet und habe da überhaupt gar keine Probleme mit.
Sie können sich auch denken, was da die Nase von denen gemacht hat, als ich diese Etiketten auf den Tisch gebracht habe. Da haben die so die Nase gekreuzt. Also die hatten auch nicht so viel Spaß dran. Das sucht man sich ja auch nicht immer aus als Person des öffentlichen Lebens. Lebensverlaufforscherin, das habe ich gefunden. Ich glaube, vielleicht ist das sogar auch ein bisschen mit aus Ihrer Feder gestammt als ein Begriff. Und den fand ich wiederum, das ist ja kein Etikett, eher eine Beschreibung. Würden Sie da immer noch sagen, ja? Den Anteil habe ich auf jeden Fall. Eine Lebensverlaufforscherin?
Ja, sicher. Also das ist das, was mich jetzt auch von Aladdin und Aminaseh und von vielen, ich bin ja eine sehr empirisch fundierte Person, die ihre Zahlen braucht, ihre großen Zahlen braucht und daraus Ableitungen zieht. Und von Anfang an haben mich die Fragen beschäftigt, wie Institutionen, beispielsweise die Sozialhilfe oder beispielsweise das Ehegattensplitting oder das Wohnen. Es muss überhaupt nicht jetzt im Arbeitsmarktbereich sein, das Wohnen die Lebensverläufe von Personen formt. Mhm. Also was wäre, wenn eine Person in einer anderen Wohngegend wohnen würde, die andere Person in der besseren Wohngegend wohnen würde, die Kinder hätten ganz andere Chancen. Was wäre, wenn das Kind durch einen Zufall in eine reichere Familie geboren werden würde oder in eine Familie, wo Deutsch gesprochen wird? Also inwieweit kann ein System damit umgehen, tatsächlich Personen aufgrund ihrer Anstrengung, wir sagen ja immer, wir sind eine Meritokratie, wer sich anstrengt, der soll auch tatsächlich Erfolg haben. Wie weit kann man so etwas sicherstellen? Und wie sind mit diesen Bewegungen im Bildungssystem und im Arbeitssystem dann gesundheitliche Lebensverläufe verbunden? Wie ist damit verbunden, ob man umzieht? Wie ist eine Familienbildung damit verbunden? Das sind Fragen, die mich wirklich von Anfang an sehr beschäftigt haben.
Ja, hochspannende Fragestellung, hochrelevant, heute mehr denn je. Und Sie haben ja auch schon mit so einem kleinen Verb das Ganze schon in eine Richtung gedeutet, wo wir sagen, da können wir später auf jeden Fall nachhaken, nämlich es sollte so sein. Ob das wirklich so ist, das sehen wir dann später mal. Da haben wir natürlich alle unsere Fantasien und Hypothesen. Aber jetzt erstmal.
Naja, wie es sein sollte, ist ja jetzt erstmal. Wenn ich das kurz einflechten darf, wie es sein sollte, ist jetzt ja erstmal nicht das, was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Wo mein Interesse tatsächlich ist, dass ich keine so Schnappschüsse habe, dass ich nicht eine Situationsbeschreibung habe, sondern das hier und jetzt einbinde in lange Reihen. Also Frauen sind jetzt so und so viel erwerbstätig. Und wie hat sich das verändert, auch im Vergleich zu Männern? Und daraus dann abzuleiten, was braucht man für die Zukunft? Das sind politische Empfehlungen, das sind aber dann keine wissenschaftlichen Ergebnisse mehr. Und ich bin sehr, sehr vorsichtig mit diesem Wort der Wissenschaftsberatung, weil es ist wirklich eine Beratung. Es sind vielleicht auch mal Empfehlungen, aber wir als Wissenschaftlerinnen machen keine Politik. Dafür sind wir überhaupt nicht legitimiert.
Okay, da an der Stelle nochmal eine Abgrenzung. Da kommen wir definitiv auch gleich nochmal zu, wenn wir uns auch mit dem Begriff der guten Arbeit aus Gründen hier beschäftigen. Trotzdem jetzt erstmal meine Eingangsfrage und die ist ein bisschen persönlicher, Frau Almdinger, nämlich wie sind Sie heute in den Tag gestartet? Sie ganz persönlich.
Ach, interessant. Ich bin schon mal froh aufgewacht, habe mir einen Kaffee gekocht und dann hat auch schon das Telefon geklingelt. Und es war einer meiner Lieblingsmänner, wenn ich das so sagen darf, Johannes Vogel, der Leiter des Naturkundemuseums hier, mit dem ich sehr, sehr gerne spreche, weil er so, sagen wir mal, out of the box denkt, klug ist, viel, viel Energie hat. Und wir haben besprochen, eine Seite im Tagesspiegel, die wir mehr oder weniger zusammen schreiben werden. Und das Schöne ist an solchen Personen, dass wenn man mit ihnen spricht, man die Person in ihrer vollen Gestalt vor sich hat. Und Herr Vogel, das weiß man in Berlin, ist eine Person mit diesem aufgedrehten Schnurrbart. Das kann man sich gern auch mal im Internet anschauen. Mhm. Und hat immer Krawatten an, wo Vögelchen oder Echsen oder ja, andere Kreaturen drauf sind. Und die entsprechenden Hemden dazu. Also ist ein Unikat und ein sehr interessantes.
Also vom Nachnamen bis zur Profession erlebt das, was er tut und ist da offensichtlich auch für Sie so ein bisschen ikonografisch in dem, wie er da auftaucht. Und
na, ich finde immer so toll, wenn Leute ein bisschen nicht so dieses Mittelmaß sind, sondern wenn sie ja ein bestimmtes Auftreten, ohne dass er, würde ich schon sagen, jetzt zu eitel ist, ja.
Ja, also eine, sagen wir mal, eine kleine, mild dosierte Exzentrik, würden Sie sagen, die ist Ihnen selbst auch zu eigen? Oder würden Sie sagen,
ach, das wird mir immer gesagt.
Ich sehe das gern bei an.
Es wird mir immer gesagt und dazu stehe ich auch. Also ich bin jetzt nicht die angepassteste Person, aber weil Sie ja nach meinem Morgen fragten, ist das ja ein Unterschied, ob man einen Morgen beginnt, und eher ein langes Telefonat führt, wo man denkt, es zieht sich. Mhm. Oder kurz 10 Minuten to the point redet mit guter Stimme, Zukunftsoptimismus und gleichermaßen der Kritikbereitschaft im Status quo. Mhm.
Ich bleib noch mal ganz kurz bei den persönlichen Themen und dann schwenken wir auch gerne auf unsere Inhalte. Wer ein bisschen was über Sie liest, wird ja sehr schnell an einem Thema vorbeikommen, was wichtig zu sein scheint in Ihrem Leben, nämlich das Schwimmen. Ich habe ja schon fast gedacht, naja, vielleicht war Frau Almdinger heute Morgen schon schwimmen. Sind Sie so jemand, der, Sie sind begeisterte Schwimmerin, wie man lesen kann oder auch hören kann. Sind Sie manchmal morgens schon in den Fluten oder ist das eher was, was Sie so am anderen Tagesrand verorten oder am Wochenende oder... Es gibt ja Leute, die morgens schon in Eiswasser eintauchen. Also gehören Sie zu so einer Fraktion oder?
Also angeschwommen bin ich schon im März dieses Jahr. Das ist richtig. Wow. Aber im Moment bin ich ja inmitten von Berlin und da könnte man in der Tat sagen, das nächste Hallenbad ist jetzt auch nicht weit weg. Das nächste Schwimmbad ist aber weit weg, das Freibad. Ich fahre kein Auto. Das hätte jetzt doch eine Weile gedauert, bis ich da mit den Öffentlichen oder mit dem Rad hin und zurück wäre. Da langt oft meine Disziplin nicht, am Morgen früh aufzustehen. Ich habe allerdings auch so eine kleine Datscha draußen in Wörth. Und da ist natürlich der erste Gang immer morgens ins Wasser und da muss es auch nicht besonders warm sein. Das Schwimmen, ja, ich wollte ja unbedingt mal zu den Olympischen Spielen. Das hat sich dann, glaube ich, aufgrund mangelnden Ehrgeizes oder der von mir dann so empfundenen Stupidität jeden Morgen vor der Schule, da 5000 Meter zu schwimmen, irgendwann ging das gegen mein pubertäres Dasein.
Bisschen zu viel der Struktur. Wie es gibt ja so diesen Begriff Kachelzählen, ja, für diejenigen, die öfter mal schwimmen und Langstrecken schwimmen werden, das kennen. Also das ist ja schon eine sehr gleichförmige Art und Ausdauer, gleichwohl, wenn man auf sie schaut, auf ihr Schaffen, da ist ja ganz viel Ausdauer auch gefragt gewesen. Also viele Epochen in ihrem beruflichen Werdegang zeigen ja, dass sie also über eins ganz bestimmt verfügen, nämlich über Ausdauer und am Ball bleiben und auch Ehrgeiz. Das ist ja sicherlich etwas, was ihren Werdegang beschreibt, oder?
Das finde ich jetzt spannend. Das hat noch niemand gemacht, diesen Konnex herzustellen zwischen dem Schwimmen und meiner beruflichen Arbeit. Ich würde das auch überhaupt nicht mit Ausdauer bezeichnen, ehrlicherweise, weil wenn ich ausdauernd gewesen wäre, dann hätte ich bessere Zeiten geschwommen und dann wäre ich bestimmt zur Olympiade in München gekommen. Nein, Ausdauer habe ich kleiner nicht so richtig. Ich bin eine sehr, sehr stark sozusagen an Spaß und Freude und an intrinsischer Motivation und all das brauche ich. Und von daher bin ich auch eher eine Kurzstreckenschwimmerin als eine Langstreckenschwimmerin. Und von daher mache ich auch meine Arbeit nicht, weil ich denke, ich bin jetzt ausdauernd, sondern weil sie mir genuin Freude bringt, weil ich genuin am Ende des Tages neue Gedanken habe und deshalb auch in so unterschiedlichen Welten wie in der Berliner Stadtreinigung und beim Papst bin oder bei der Berliner Stadtreinigung und beim Herausgeber Kreis der Zeit. Unterschiedlicher könnte es nicht sein. Auch der Ethikrat und der Wissenschaftsrat sind ganz unterschiedlich. Oder so universitäre Zirkel Wien tickt vollkommen anders als die Nürnberger Universität beispielsweise. Das finde ich toll. Dafür bin ich Sozialwissenschaftlerin geworden. Da gehört manchmal Ausdauer dazu, gerade wenn man diese langen Ketten von Lebensverläufen untersucht. Ja, weil man ja jetzt nicht nur mit einem Jahr, sondern am liebsten sind wir ja 50, 60 Jahre des Lebens, dass ich das vergleichen kann. Aber ich glaube, mit einer ausdauernden Person fühle ich mich nicht so richtig beschrieben. Und Sie sind auch die Erste, die dieses Adjektiv in den Mund nimmt.
Wir lassen es einfach mal so stehen. Bei mir kam die Assoziation, weil das war so sozusagen das erste kleine Etikett, was Sie da gelassen haben. Die Langzeitstudien, dann hier das Schwimmen und es ist natürlich so, ja, wer setzt sich schon hin und sagt, also ich bin eher der ausdauernde Typ, ich mache das jetzt mal die nächsten 20 Jahre. So entstehen ja auch Lebensläufe, da sind wir wieder bei Ihrem Thema nicht, sondern vorwärts gelebt, rückwärts verstanden, so ist es. Wir gehen mal rein in die gute Arbeit und da würde ich Sie noch...
Das würde ich anders sehen.
Ach, so, dann nochmal
also
zurück.
Mit diesem Sprichwort habe ich wirklich meine Probleme.
Bitte
weil
schön.
Ich eines der was ich wirklich allen rate, ob das Männer sind, ob das Frauen sind, ist, dass sie sich in die Zukunft beamen und dass sie sich eine Vorstellung machen, wie ihr heutiges Verhalten, alleine sozialstrukturell, sich in der Zukunft abzeichnen wird. Und vieles von dem wissen wir ja. Also wenn man jetzt lange unterbricht als Frau, wenn man lange in Teilzeit geht, dann hat man entsprechende Renten zu erwarten, wenn man nicht sich entsprechend andersweilig dann absichert, was sehr teuer ist, wofür man wieder Geld braucht. So sich in die Zukunft zu beamen und sich zu überlegen, wo will ich in 10 Jahren sein und was muss ich jetzt dafür tun, dass ich in 10 Jahren tatsächlich dort bin? Das klingt total unsexy. Ganz bestimmt, wenn man 20 oder wenn man 30 ist. Also das ist ja das, was man gerade nicht will. Man will ja sein Leben leben. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig.
Für mich ist das, wenn ich das kurz anmerken darf, gar nicht so unbedingt ein Widerspruch, weil dieser Spruch, so übersetze ich ihn mir zumindest, bedeutet für meine Ohren nicht, ins Leben reinzuplumpsen, ohne sich irgendetwas vorzustellen oder vorzunehmen, nur den sogenannten roten Faden bei aller Visionskraft, die wir uns vielleicht auch mal zunutze machen, erkennt man ja doch in der Regel erst im Nachhinein, also rückwärts gewandt. Und ansonsten wäre ich da total bei Ihnen. Also so einfach so mal schauen, was das Leben so bringt, mag vielleicht in dem einen oder anderen Fall günstiger ausgehen. Das wäre jetzt auch nicht mein Mantra. Ja? Also wir sind da vielleicht auch besonders als Frauen doch durchaus aufgefordert, uns ein paar kluge, wegweisende Fragen zu stellen. Und das haben Sie wahrscheinlich, ja?
Als Sozialwissenschaftlerin würde ich halt sagen, dass vieles, und das würde ich durchaus von meinem eigenen Leben auch sagen, dass es eben nicht von mir gewählt war, dass das Umstände waren. Ich habe Jobs, auf die ich mich überhaupt nicht beworben habe. Ich habe mich nie auf die Führung des Wissenschaftszentrums beispielsweise beworben, sondern ich wurde von irgendwelchen unsichtbaren Händen gefunden. Und insofern würde ich jetzt auch nie für mich selbst retrospektiv sagen, es war ein geplanter Lebensverlauf. Wenn Sie mich umgekehrt fragen, warum ich mein ganzes Leben erwerbstätig war, auch da würde ich sagen, also ohne den frühen, sehr, sehr frühen Tod meines Vaters und ohne meine Mutter zu sehen, die aufgrund der Geburt von mir ihr Studium abgebrochen hat, um ihre 3 Kinder aufzuziehen, um zu sehen, wie schwer sie es hatte, dann wieder das Studium zu beenden im Alter von 45, nicht wegen ihren geistigen Fähigkeiten, um Himmels Willen, das war eine der klügsten Personen, die ich kenne, sondern aufgrund der Strukturen, die sehr altersnormiert sind. Ich glaube, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch mit dem Kind das ganz anders gemacht, als ich es gemacht habe. Also auch hier war es sehr stark erfahrungsbasiert und ich würde nicht von mir sagen, ich habe das Leben gelebt, was ich mir irgendwann mal vorgenommen hatte.
Und also absolut, glaube ich, erstmal danke für die persönliche Geschichte und ich glaube, dass das ganz vielen so geht. Würden Sie sagen, dass krisenhafte Erlebnisse bis hin zu traumatischen Erlebnissen, wie auch immer man das jetzt rahmen möchte, noch stärker die Lebensläufe von Menschen beeinflussen als ihre große Visionskraft?
Mit Sicherheit.
Also es gibt ja immer so diese zwei Strömungen, weg von, hinzu. Und auch wenn das jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt ist, aber was würden Sie sagen, sind eher Einwirkungskräfte auf die Lebensläufe von Menschen?
Nun, wenn man Sozialwissenschaftlerin ist wie ich, dann weiß man um die Prägung der sozialen Strukturen, in denen man groß wird und wie sehr diese die Chancen, aber auch die Aspirationen von Leuten formen. Und ich bin sehr, sehr vorsichtig, das Wort in den Mund zu nehmen, Frauen wollen das oder Männer wollen das, weil wir alle sozusagen Kinder sind und Entscheidungen treffen aufgrund unserer familiären Situation, aufgrund unserer regionalen Situation, aufgrund der nationalen Rahmenbedingungen, aufgrund der Zeit, in der wir leben, ob Krieg und ob Frieden ist. All das tangiert ja unsere Möglichkeiten stark bis hin zu der Frage, ob es Kindertagesplätze gibt oder Ganztagsschulen gibt für unsere Kinder oder ob unsere Eltern entweder lange gesund sind oder pflegebedürftig werden. All das sind Dinge, die ich überhaupt nicht bestimmen kann und auf die ich reagiere. Und dann ist das wichtig zu sagen, natürlich reagieren Personen individuell auf diese Rahmenbedingungen unterschiedlich. Teilweise aufgrund ihres vorgängigen Lebensverlaufs, teilweise aber auch aufgrund unterschiedlicher Mindsets, wie man das so schön sagt, oder aufgrund dessen, dass die eine Person durch ein Coaching oder durch Freunde oder durch andere familiäre oder Freundschaftsnetzwerke sich wirklich bewusst gegen eine bestimmte Zukunft stemmt.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Jetzt bin ich mal neugierig. Wie macht ihr das eigentlich, dass ihr auf dem Laufenden bleibt? Welche Trends sich durchsetzen im Umfeld von HR-Themen und welche Entwicklungen sich dort abzeichnen? Also ich gebe zu, ich nutze sehr, sehr gerne dafür auch Studien, denn sie geben natürlich nicht nur einen subjektiven Eindruck, sondern stellen das Ganze auf empirische Füße. Und genau da kommt heute unser Werbepartner ins Spiel. Das ist nämlich Personio, die jedes Jahr einen HR-Trends-Report rausbringen. Und gerade gibt es den aktuellen Trends-Report für euch hier zum Download. Der Link ist in den Shownotes. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu Personio, nur für den Fall, dass ihr Personio noch nicht kennt. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform und sie richten sich vor allen Dingen an kleine und mittelständische Unternehmen. Und da sind sie sehr, sehr erfolgreich. 15.000 Kunden hat Personio schon in Europa und das ehemalige Startup ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen. Was macht Personio ganz konkret? Ihr könnt also wirklich alle HR-Prozesse über die Plattform abwickeln, ob Arbeitszeiterfassung, Gehalt und so weiter. Und das hat den großen Vorteil bzw. die Wirkung auch, dass mehr Zeit übrig bleibt für die Themen, die wirklich wichtig sind, nämlich die Mitarbeitenden. Strategische Entwicklung, Weiterentwicklungsthemen, genau das ist das Versprechen von Personio, dafür mehr Raum und Zeit einzuräumen. Also von daher, schaut mal in die Shownotes heute für den HR-Trends-Report und erkundigt euch auch nebenbei mal, ob Personio nicht vielleicht eine Lösung für euer Unternehmen sein könnte. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Sie haben jetzt eben schon mal so ein bisschen was aus Ihrem Leben erzählt. Ich würde da ganz gerne auch nochmal exemplarisch so eine Sache aufgreifen, weil das vielleicht auch nochmal das mit Ihrer Biografie unterstreicht, was Sie gerade gesagt haben. Sie waren ja unter anderem, also vielleicht der guten Ordnung halber, Sie haben Soziologie studiert, haben Ihr Fellow-Programm in USA gemacht, dort promoviert in Harvard. Sie korrigieren bitte, wenn ich irgendeinen Käse an einer Stelle erzähle. Ich habe versucht, so gut wie es geht zu recherchieren. Waren dann Professoren an der LMU in München und waren dann auch in dieser Zeit sozusagen abgesandt, wenn ich das so mal sagen darf, als Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Und was Ihnen dort begegnet ist, in der Zeit sind Sie ja auch Mutter geworden, war ja schon auch, ich sage jetzt einfach mal, ein Kampf gegen Windmühlen an manchen Stellen, weil Sie ja schon auch an vielen Stellen die erste Frau waren in einer Funktion. Und auch so dieses Bild von Vereinbarkeit ich sag mal freundlich gesagt, noch nicht sich wirklich durchgesetzt hatte. Vielleicht möchten Sie mal eins davon rauspicken, wie Sie das so erlebt haben, als erste Frau in einer bestimmten Rolle, in einer Funktion, in einer exponierten Funktion zu sein. Wie haben Sie das selbst erlebt?
Ja, also zunächst mal biografisch. Ich habe mich einfach entschlossen, in den USA zu studieren, und dieses Fellowship hat das Studium damals und die hohen Gebühren an Harvard finanziert. Insofern ist das also kein Fellow-Programm irgendwie gewesen.
Noch eine Ergänzung.
Sondern es war schlichtweg die Finanzierung damals. Ich habe auch ein bisschen Fußball getrennt, also beigebracht, war so ein kleiner Fußballcoach, das hat auch noch ein bisschen Geld eingebracht. Das spiegelt dann in der Folge, was Sie sagten, sehr gut das wieder, was ich eben im Allgemeinen sagte und jetzt durchaus bereit bin, auf das Persönliche runterzubrechen. Ich war nach einem Jahr in Madison, Wisconsin, tatsächlich in Harvard, habe dort promoviert und war in einer der weltbesten Universitäten umgeben. Nicht von vielen Frauen, aber bestimmt von 30% Frauen damals schon. Wir reden jetzt über die Zeit von 1985 bis 1989. Die mit einer absoluten Selbstverständlichkeit zunächst mal Professorinnen waren, aber auch Mütter als Professorinnen waren. Und die mit einer absoluten Selbstverständlichkeit ihre Kinder auch an die Universität mitbrachten. Sodass wir als Studentinnen genau wussten auch, wie deren private Situation ist. Dadurch ja auch viel besser verstehen konnten, wenn mal eine Unterrichtsstunde ausgefallen ist oder wenn wir gebeten wurden, eine Unterrichtsstunde auf den Nachmittag zu verlegen und solche Dinge. Also es war nicht nur das, dass man die Arbeit mit nach Hause nahm, was damals und in der Wissenschaft sowieso selbstverständlich ist, sondern dass dieses Zuhause auch ein Stück Alltag war in der Arbeit. Und damit passt dieses amerikanische, oder passte, muss ich vielleicht sagen, dieses amerikanische, die offenen Türen. Die offenen Türen waren nicht nur die offenen Türen im Büro an der Universität, sondern die offenen Türen waren auch die zu Hause. Ich war nie so häufig bei Professorinnen, Professoren eingeladen wie in meiner amerikanischen Zeit. Das ist etwas, was in Deutschland, wenn man da eine Professur hat, eigentlich überhaupt nicht gang und gäbe ist. Dort ist es das. Und wenn Sie mit dieser Normalität 5 Jahre leben, dann nach Deutschland zurückgehen, eigentlich nur, weil ich Muffen zu Hause hatte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, wenn ich jetzt ein Jobangebot, und ich hatte viele Jobangebote in den USA, nehme, dann habe ich nicht diese deutsche Habilitation, die mich in Deutschland qualifizieren würde für eine Professur. Das war der einzige Grund, warum ich zurückkehrte. Und ich wollte habilitieren und bekam dann tatsächlich ohne Habilitation in München die Professur. Da war ich dann relativ alt schon, also für deutsche Professorinnen war ich nicht alt, aber ich war 35 und habe das 2 Jahre gemacht.
Wollte ich gerade sagen, für Deutsch.
Ja, aber auf das, was ich jetzt hinausgehe, ist es natürlich alt, weil 2 Jahre später ich dann schwanger wurde in München, in meinem zweiten Münchner Jahr von insgesamt 10 Jahren, die ich in München war. Und es war für mich außerordentlich befremdlich, erstens, dass man mich noch im 7. Monat fragte, ob ich denn im Urlaub zu viel gegessen hätte, also das auf Übergewicht schob.
Das war, glaube ich, ein Kollege, habe ich mal gehört,
ja,
der sie das gefragt hat.
Ein geliebter Kollege, ein sehr berühmter Kollege, Ulrich Beck, der da auch gar nichts Böses mit verband. Also er merkte halt nur, dass ich dicker geworden bin. Aber das zeigte, und das war tatsächlich ein empirisches Fakt, dass ich die erste Frau war, nicht an einer Bayerischen Universität, ganz bestimmt nicht, aber die erste Frau, die im Amt als Professorin ein Kind bekam. Und jetzt habe ich natürlich mein Leben so gelebt, wie ich das in den USA gelernt habe, wie ich in den USA meine Umgebung ja wahrgenommen, in dieser Umgebung selbst mich pudelwohl gefühlt habe. Das konnte man da aber nicht einfach eins zu eins nach Bayern versetzen, weil ich von meiner gesamten hatten. Also mir ging es prächtig, diesem Kind ging es prächtig. Meine Mutter sagte, die war dann gerade pensioniert. Ach, ich ziehe mit dir nach München. Ich pendelte von Bremen nach München. Es war das beste Leben überhaupt, weil ich, nachdem er also aus dem Stillalter hinaus war, war er in Bremen bei seinem Vater und in der Kita. Und ich habe wirklich 3,5 Tage in der Woche durchgepowert, aber ich hatte dann auch 2 Tage in der Woche nur für das Kind. Ich war die Lieblingsmutter in Bremen, ohne Frage, weil ich ja so viel Zeit hatte. Mhm. Und gleichermaßen war ich eine sehr erfolgreiche Professorin in München, überhaupt gar keine Frage. Also für mich war das ideal, aber meine Studierenden hatten insbesondere in der Zeit, wo ich noch dieses kleine Baby hatte, vollständig irritiert und nicht freundlich, kann ich sagen, weil mir immer dieses, was man auch heute noch hat, ich bin zu ehrgeizig, ich bin zu übermotiviert, ich vernachlässige das Kind, das tut dem Kind nicht gut, ich bin eine Rabenmutter. Und mich da auf einmal in Konflikte, auch so ethische Konflikte stürzten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie so existieren würden, weil ich das zumindest aus meiner Sicht so nicht wahrgenommen habe bei all den vielen Frauen, die ich als Mütter und Professorinnen in Harvard habe kennenlernen dürfen. Das ist heute anders. Also das ist definitiv anders. Also viele Frauen bekommen auf einer Professur auch Kinder. Es ist kein leichtes Leben, ganz bestimmt nicht. Was sich aber nicht verändert hat, ist tatsächlich dieses nicht zu schnell, nicht übertreiben, gibt dem Kind die Zeit, unterbrecht. Und wir haben auch heute noch in Befragungen und wenn wir Fallstudien machen, dieses Phänomen der Rabenmutter etwas abgemildert, aber ganz bestimmt noch vorhanden und ganz bestimmt nicht auch nur noch das kleinste Zipfelchen von dem Entstehen des Wortes eines Rabenvaters.
Ja, absolut. Und es gibt ja da auch mittlerweile ganz tolle Bücher, Fragen, die Frauen gestellt werden, die Männer sich niemals anhören müssten. Es gibt dieses Thema auch, dass wir mittlerweile ja immer stärker auch hören, dass Frauen sagen, wenn ich berufstätig bin, bin ich dort, habe ich das schlechte Gewissen, weil ich vielleicht mein Kind in Anführungszeichen vernachlässige. Kann man ja schon allein sehr lang drüber reden. Und wenn ich mich um mein Kind kümmere, habe ich das schlechte Gewissen, dass ich beruflich nicht voll Gas gebe. Am Ende geht's ja immer auf so einen Punkt drauf. Ist sowas wie wirklich Vereinbarkeit, und da lösen wir uns jetzt bitte mal von dem Thema, ob das nur für Frauen gilt, ist es eine Utopie oder ist es wirklich möglich und wir haben nur noch nicht die Entschlussfreude dafür, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es dafür braucht?
Für mich ist eine Vereinbarkeit definitiv möglich. Ich habe das selbst gelebt, eine Vereinbarkeit. Meinem Sohn geht es prächtig, ist wirklich der unneurotischste Arzt, den ich kenne. Also ich kann jetzt wirklich keine größeren Störungen da an dem jungen Herrn feststellen. Mir geht es auch prächtig. Ich habe eine gute Pension, die ich durch diese Erwerbstätigkeit mir erarbeitet habe. Ich habe wirklich das nie bedauert, dieses Leben so geführt zu haben, wie ich es geführt habe. Aber ich muss jetzt leider doch, wenn Sie sagen, wir gehen jetzt hier nicht auf Männer, Frauen ein, das muss ich aber tun, weil so etwas tatsächlich nicht alleine geht. Eine Vereinbarkeit als individuelles Projekt zwischen Vater und Sohn oder Mutter und Sohn oder Vater und Tochter und Mutter und Tochter zu begreifen, das ist nicht möglich. In diesem Sinne gibt es keine Vereinbarkeit. Wenn es eine Vereinbarkeit gibt, in dem Sinne, in dem ich denke, dass sie zu leben ist, dann geht es tatsächlich darum, dass die Eltern sich bezahlte und unbezahlte Arbeit teilen, dass sie gleichermaßen nach draußen gehen und ihre beruflichen Bezüge haben und die Zeit haben, wirklich die Zeit haben für das Kind. Also Geld und Zeit sind die Währungen, die wir brauchen. Und wir gehen zu sehr im Moment darauf, die Zeit, die es für Kinder braucht, die Zeit, die es für Eltern braucht, überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen, ohne dass wir sehen und dass genau dieses Nicht-Ernst-Nehmen nicht nur individuelle und familiäre Folgen hat, sondern natürlich auch gesellschaftliche Folgen großen Ausmaßes.
Das ist, ich habe mich gerade gestern auch mit Branchenkollegen unterhalten und letzten Endes kommen wir ja dann auch an dem ganz großen Thema vorbei, den Begriff der Arbeit auch wirklich vielleicht ganz neu zu fassen und den deutlich zu erweitern und eben nicht nur im engeren Sinne auf Erwerbsarbeit zu schauen, sondern auch zu sagen, welche andere Form von Arbeit sehen wir denn, die jetzt schon erbracht werden und die ja auch ihren Raum logischerweise fordern. Wenn ich eben sagte Utopie, ging mein Bild auch weniger dahin auf, können wir uns eine Welt vorstellen, wo sich Familien das aufteilen, sondern auch, was muss da auf der Strukturseite passieren, damit das überhaupt möglich ist? Und da war eher die Frage, ist das eine Utopie, dass wir jemals Strukturen erleben, die das überhaupt möglich machen? Weil nun mal nicht jeder in der Situation ist, dass er oder sie eine Mutter, Schwiegermutter, sonst jemand im Umfeld hat, die das unterstützen kann. Es war ja eher eine individuelle, singuläre Lösung, die sie da gefunden haben, weil es keine institutionelle gab, logischerweise. Aber die Frage ist, sehen Sie da eher eine Utopie drin oder glauben Sie, dass wir das durchaus schon hinkriegen als Gesellschaft und hinkriegen müssen, Strukturen zu schaffen, die das ermöglichen?
Also auch hier meine positive Sicht. Damals, als ich das Kind bekam, 1994, gab es eine einzige Einrichtung für Kinder unter 3, die Oase damals. Da kamen wir rein mit viel Glück, absolut, weil wir beide erwerbstätig waren. Aber das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass wir beide Professoren erwerbstätig waren, sondern alle Kinder wurden da gleich behandelt, wenn die Eltern beide Vollzeit erwerbstätig waren. So. Wenn man sich Bremen heute anschaut, ist es nicht nur eine Einrichtung, sondern es sind sehr, sehr viele Einrichtungen und wir haben auch das Recht auf eine Kinderbetreuung für Kinder unter 3. Da hat sich tatsächlich strukturell und von der Rechtsprechung her jede Menge geändert in diesem Zeitfenster von 31 Jahren. Was sich weniger schnell geändert hat, ist tatsächlich die Kultur, also die Bereitschaft von Eltern, ihre Kinder tatsächlich auch in eine Kinderbetreuung zu geben, wenn sie unter 3 sind. Und wenn ich sage in Deutschland, muss ich das sofort präzisieren. Ich spreche jetzt hier von Westdeutschland, ich spreche nicht von Ostdeutschland, weil in Ostdeutschland nach wie vor die alten Rahmenbedingungen der DDR in den Köpfen von Frauen, aber auch von Männern sind und es dort eine viel größere Selbstverständlichkeit gibt, Kinder unter 3 auch in Kindertagesstätten zu geben. Nicht, weil die Kindertagesstätten im Osten besser sind als die im Westen, sondern weil man gelernt hat über die Eltern und über die Großeltern, dass es den Kindern überhaupt nichts schadet, sondern ganz im Gegenteil der Entwicklung der Kinder, ihrer Selbstständigkeit, ihrer Findung, der Interaktionsfähigkeit von Kindern wahrscheinlich sogar gut tut. Also wir haben es hier mit strukturellen Themen zu tun, wo wir fragen, sind das Utopien? Und wir haben es mit kulturellen, oft voraus, aber manchmal auch nachhinkenden Entwicklungen zu tun, die wir beide gleichermaßen fassen müssen. Und jetzt nochmal mit einem Wort auf Ihre Frage. Ich glaube wirklich, dass solange wir über Arbeit in einem sehr begrenzten Sinne sprechen, nämlich Arbeit immer nur als bezahlte Arbeit auffassen, kommen wir nicht weiter. Das hat mit dem Begriff der Zeit zu tun, den ich vorhin ins Spiel gebracht habe. Wir müssen reden über die Zeit, die wir aufbringen. Und die Zeit, die wir aufbringen, hat was mit bezahlter Arbeit zu tun und sie hat etwas mit unbezahlter Arbeit zu tun. Und die Politik muss das in den Blick nehmen, muss beide Tätigkeitsbereiche bezahlt und unbezahlt zusammendenken, dann würde man aber auch eher nicht auf individuelle, sondern auf haushaltsbezogene Sozialstrukturen abheben und entsprechend Lebensverläufe abheben und würde sagen, gut, also eine Vollzeiterwerbstätigkeit bei einer gleichzeitigen Pflege der Eltern oder Erziehung der Kinder von beiden erwachsenen Personen im Haushalt ist nicht möglich. Was aber möglich ist, ist so etwas wie eine 35-Stunden-Woche, was das Arbeitsvolumen, welches wir im Moment haben, definitiv erhöht, was definitiv auch die Produktivität erhöht, was definitiv auch erhöhen werden würde, unsere Befindlichkeit oder diesen Mental Load, unsere Zufriedenheit, unsere Gesundheit, und zwar nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in der Zukunft. Und da ist die Politik im Moment nicht so weit. Wir reden über Erhöhung von Arbeitszeiten, gerade bei Frauen, ohne überhaupt mitzudenken, für wie viele andere Tätigkeiten Frauen auch noch Zeit brauchen und ohne auch mitzudenken, dass viele Männer heute sagen, sie wollen eigentlich das Leben ihrer Väter und ihrer Großväter nicht mehr und erst ihre erwachsenen Kinder dann kennenlernen. Also auch da ist ja sozusagen die Formulierung von Zeit absolut vorhanden. Und diesen Shift, den müssen wir erstmal schaffen, bevor wir sozusagen da nur kurzsichtig auf Erhöhungen der Arbeitszeit als Lösung wirtschaftlicher Probleme gehen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Und das sehen wir empirisch abgebildet an diesen ganzen Frühverrentungen. Wir sehen es an der Zunahme von psychiatrischen Erkrankungen. Wir sehen es aber auch an der Zunahme von Einsamkeit, die im Prinzip nichts anderes als die Folge ist von verengten auf Erwerbstätigkeit und nicht mehr auf die Zivilgesellschaft gerichteten Tätigkeitsverläufen. Mhm.
Wunderbar, vielen Dank für die Ausführungen. Und ich, in meinem Kopf ist jetzt gerade so ein Bild entstanden, vor allem Dinger, und zwar von wie so eine Art Zeittorte, ja, so ein Kuchen. Und wir haben einfach Teile, wenn wir da mal darüber Arbeit schreiben würden, da haben wir die Erwerbsarbeit, wir haben so etwas, was wir im engeren Sinne Care-Arbeit nennen. Mir kommen aber auch noch andere Begriffe in den Sinn, die man jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt als Arbeit attestieren würde oder beschreiben würde, nämlich auch Arbeiten an mir, Arbeiten an der Gesellschaft. Also sowas wie, und das wird uns ja mutmaßlich in der Zukunft auf in stärkerem Maße beschäftigen, dass wir als Personen, als Menschen auch aufgefordert sind, lebenslang an unserer Erwerbsfähigkeit zu arbeiten, dass wir uns weiterbilden müssen. Auch das ist ja eine Form von Arbeit. Oder dass wir vielleicht uns einbringen in Gesellschaft. Wie sehr können Sie mit so einem Bild sich assoziieren, dass wir sagen, wir müssten da wie auf so ein Kuchenstück gucken und sagen, was ist in den Haushalten los? Welcher Anteil nimmt dort Erwerbsarbeit ein? Welcher Anteil geht in Richtung Care-Arbeit? Vielleicht auch, wie viel Arbeit wird an der Gesellschaft eingebracht oder auch an der persönlichen Weiterentwicklung? Ja? Einfach mal als Bild.
Ja, ich komme mit diesem Kuchenstück dann gut zurecht, wenn es tatsächlich dann ein Baumkuchen ist, wo eine Lage nach der anderen aufgestapelt ist und wo wir wissen, dass sie nicht alle symmetrisch gleich sind. Und dieses Baumkuchenbild, das ich jetzt gerade erfunden habe, eigentlich ist dieser Baumkuchen dann doch irgendwie zu symmetrisch in dem Radius der einzelnen Kreise des Baumkuchens. Was mir ganz wichtig ist, ist zu betonen, dass diese Haushalte, über die ich spreche, und nicht alle Haushalte sind gleich, also wenn ich vorhin sagte, es geht eigentlich nur gemeinsam, dann muss man schon sehen, dass die Alleinerziehenden hier tatsächlich eine vollkommen andere Situation haben, die auch als solche berücksichtigt werden muss. Und das, auch das können wir. Wir können, was im Moment ja auch im Gespräch ist, haushaltsnahe Dienstleistungen beispielsweise mit in unsere Sozialpakete spannen, sodass zumindest etwas Entlastung da ist, was andere Routinen des täglichen Lebens betrachtet. Das war aber jetzt nur noch mal ein kleines Knickschen an wirklich Heroes unserer Zeit, die also das schwierigste Leben haben.
Überhaupt.
Wenn ich sage, es ist nicht ein geschnittener, es ist nicht ein Kuchen, sondern es ist eher ein Baumkuchen mit ganz unterschiedlichen Dellen und ganz unterschiedlichen Radiusgrößen. Dann deshalb, weil wir ja im Moment der Fiktion nachgehen, als ob das Leben immer gleiche Zeitanteile bräuchte. Und wenn wir sagen, 45 Jahre Vollzeit erwerbstätig, das ist unser Normal, danach berechnet sich die Rente, dann hat das ja nichts mit der Realität unserer Leben zu tun, wo wir Phasen haben, wo wir einfach sehr viel Zeit wollen für die Kinder, sonst würden wir keine Kinder haben, wo wir Zeit wollen für unsere Eltern. Ich habe fast ein Jahr lang ganz wenig gearbeitet, weil es mir wichtig war, auch mit meiner Mutter Zeit zu verbringen und ich da dann wochenlang zu der Klinik gefahren bin. Jetzt aber habe ich ganz viel Zeit. Meine Mutter ist tot, mein Mann geht es gut, der Sohn ist erwerbstätig, ich bin gesund. Jetzt bekomme ich aber dann ein Schreiben von der Universität mit dem Hinweis, dass ich emeritiert werde. So, das war mit 65, das war mir überhaupt gar nicht bewusst, weil mein Arbeitsvertrag am WZB bis 67 ging und ich irgendwie gar nicht wusste, dass in Berlin Professoren, Professorinnen mit 65 im Moment noch pensioniert werden. Und ich wurde dann tatsächlich zu einem Ausnahmefall erklärt, die noch bis 67 arbeiten durfte aufgrund der Verschränkung zwischen Universität.
Wie absurd, oder?
Sehr, sehr großem außeruniversitären Institut. Und das Absurde war etwas ganz anderes. Das war als solches absurd. Also absurd ist in diesem Moment, dass es sozusagen von meiner selbst wahrgenommenen Leistungsfähigkeit im Moment eigentlich keine bessere Zeit gab in meinem ganzen Leben als die jetzige Zeit, ja, wo ich habe die Netzwerke, ich habe das Wissen, ich habe ja die Energie, ich habe die Gesundheit, ich habe die Zeit, aber es ist jetzt nicht mehr möglich, bestimmte Ämter wahrzunehmen. Das ist als solches absurd. Was aber damals auch absurd war, war, dass ich plötzlich mehr Geld verdiente. Also, dass ich plötzlich ab dem 65. Lebensjahr etwa 1.000 Euro mehr auf meinem Konto hatte. Und ich dann anrief und sagte, ist ein Fehler passiert in der Buchhaltung? Und mir dann gesagt wurde, nein, und Achtung, das ist das Dankeschön. Ach. Und dann sagte ich ein Dankeschön für was? Und dann wurde mir erklärt, etwas, was absolut logisch ist, was ich mir aber so nie überlegt hatte vorher, dass ich ja aufgrund meiner weiteren Erwerbstätigkeit meine Pension nicht ziehe und von daher dem Staat viel Geld spare. Und von daher, okay. Danke.
Gut, also da muss man erstmal.
So, wenn das aber so ist, was ja tatsächlich rechnerisch vollständig natürlich stimmt, also ich ziehe meine Rente nicht, dadurch behält der Staat Geld, dann frage ich mich, warum haben wir eigentlich diese Vision und die gelebte Rechtsprechung für die meisten Leute, es gibt Ausnahmen, also Notare sind eine Ausnahme mit 70, Piloten sind eine Ausnahme mit oft 60, also es gibt kleine Ausnahmen, aber in der Mehrheit sind wir auf diese 67 Jahre gepolt, die aber nichts mit unserer tatsächlichen Leistungsfähigkeit zu tun haben, die ja sehr stark überhaupt davon nicht abhängt, in welcher Profession sind wir. Also ich bin im Aufsichtsrat der Stadtreinigung hier und wenn ich das ganze Leben lang sozusagen Müll mit was wirklich sehr körperlich anstrengend ist und was sehr auf den Muskelbau geht. Und es ist im Übrigen auch psychisch anstrengend, weil man darf das überhaupt nicht unterschätzen. Ich bin hier da mitgefahren und weiß, was dieses Arbeits- und dieses Tätigkeitsfeld beinhaltet. Da müssen wir dran gehen, weil ansonsten geben wir in der einen Richtung zu viel Zeit rein, also für alle ab 67. Mhm. In der anderen geben wir viel zu wenig Zeit rein, dann wenn wir nämlich gar keine Zeit haben. Da brauchen wir sozusagen eine Arbeitskultur, die sehr viel offener ist und sehr viel stärker auf die individuellen Möglichkeiten und die Haushaltsmöglichkeiten bezogen ist. Ich möchte noch was anderes von Ihrer sehr interessanten Frage aufgreifen, wo Sie sagt, naja, es gibt ja nicht nur Zeiten für die Pflege und für die Erziehung, es gibt ja auch Zeiten, die man für sich selbst braucht. Das hat schon Karl Marx und viele anderen gesagt. Natürlich brauchen wir Regenerationszeiten. Und wir haben während Corona gesehen, was es auslöst, wenn wir diese Regenerationszeit nicht haben. Aber wir brauchen natürlich auch Zeit, um einfach nach draußen zu gehen, um einfach zu sehen, dass Leute, die aus anderen Ländern kommen, genauso ticken wie wir, ähnliche Normen, ähnliche Werte haben. Das brauchen wir, um unsere Vorurteile abzubauen. Das brauchen wir, um überhaupt noch in Kontakt treten zu können mit einer auch demografisch ganz anders zusammengesetzten Welt. Also auch das ist für mich ganz, ganz wichtige Zeit, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt notwendig ist. Und Sie nannten etwas anderes, nämlich, dass wir aufgeben müssen, dieses Bild, die eine Bildung und die eine Ausbildung am Anfang des Lebens muss für ein Leben reichen. Ich denke da ganz anders. Ich denke auch nicht, dass wir uns weiterbilden müssen, sondern es ist für mich ein Geschenk, ehrlicherweise, Lebensverläufe zu haben, die nicht so aufgebaut sind in so einem Drittel Vorbereitung auf die Erwerbsarbeit, dann Erholen von der Erwerbsarbeit und dieses Erholen ist ja immer noch mit diesem Wort Ruhestand verbunden, was ich jetzt ja ständig mir anhören kann. So, wie geht es denn jetzt Ihnen im Ruhestand? Wo ich dann denke, ja, es ist ja wirklich ein ganz merkwürdiges Wort.
Wann wirst du mal ruhiger?
Nein, angesichts auch, also erstens hat es überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich mache. Das kann man nicht wissen, das ist in Ordnung. Woher soll man das auch wissen? Das ist in Ordnung. Aber man weiß, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in meinem Geburtsjahr 1956 bei ungefähr 80 Jahren liegt. Also man weiß, dass ich noch gut 12 Jahre vor mir haben werde. Und das sind Zuschreibungen, die wirklich was mit Menschen machen. Ich kann mich jetzt dagegen wehren, aber es sind Zuschreibungen, die einen stilllegen und die eigentlich genau das machen, was wir nicht wollen, dass die Leute inaktiv werden. Wir wissen, dass Leute, die sich dann zurückziehen, die abrupt aufhören, mit anderen Leuten tätig zu sein, sei es für Geld oder sei es ohne Geld, viel schneller krank werden, dass sie sich einsam fühlen, dass sie weniger auf sich achten und dass sie tatsächlich auch eine längere Phase haben der Abhängigkeit, bevor sie sterben. Also es ist das Ungesündeste, was man tun kann. Aber trotzdem sagt man Ruhestand. Wir brauchen da auch eine terminologische Veränderung. Und wir brauchen eine Absolut. Veränderung dahingehend, dass wir diese Phasen einer zweiten Bildung, einer zweiten Ausbildung oder einer dritten Ausbildung selbstverständlich reinlegen. Also dieses Wort, wir müssen uns jetzt weiterbilden, als ein Zwang, als etwas, dem man sich zu beugen hat, aufgrund um Gottes Willen der allzu schlimmen Veränderungen unseres Arbeitsmarktes, tatsächlich total anders phrasiert, nämlich dahingehend, ja, wir haben jetzt da nochmal ein Jahr oder wir haben nochmal 2 Jahre, wo wir uns auf was anderes vorbereiten können. Und dafür braucht es ein System, welches meines Erachtens so präventiv aufgestellt ist wie unser Gesundheitssystem. Ich bekam mit 55, glaube ich, das erste Mal einen Brief, noch ordentlich im Briefkasten damals, mit der Bitte, ein Screening der Mammographie zu machen. Also ich bekam von außen sozusagen den Hinweis, ach meine Liebe, es ist jetzt mal Zeit, eine ordentliche Gesundheitsprävention zu denken. Das finde ich super.
Genau, vielleicht noch ein kleiner, weil ich den Brief auch schon bekommen habe und das fand ich insofern total smart gelöst. Man bekommt nämlich sogar schon einen Termin gesetzt. Also es ist sozusagen ein Opt-out. Also da steht ein verbindlicher Termin drin, der auch stattfindet. Das heißt, ich muss mich also aktiv melden und sagen, nein, da habe ich keine Zeit. Ich komme dann und dann. Oder einen neuen Termin vereinbaren, sodass also überhaupt nicht diese Verhandlung mit mir selbst stattfindet, will ich das, gehe ich dahin? Nein, der Termin ist gesetzt. Ich muss also von mir aus quasi sagen, nee, mache ich nicht. Und deswegen, wenn ich das sage, es muss, dann ist das natürlich total dämlich, wenn ich sage, wir müssen uns weiterbilden. Mehr aus so einer Sicht aus, es wird die Zwangsläufigkeit sein. Persönlich habe ich natürlich ihre Haltung und sage, eine permanente Weiterentwicklung, würde ich sagen, ist für mich bereits gelebte Selbstverständlichkeit. Wir wünschen uns, dass es so auch kommen wird. Ja, dass es eine gelebte Selbstverständlichkeit in den Lebensläufen wird. Das ist ja, glaube ich mal, unser aller Zielbild oder sollte es sein.
Ja. Ja. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, war tatsächlich, und deshalb habe ich dieses Bild bemüht, einer präventiven Gesundheitspolitik, dass wir auch bei dieser Frage von, und da muss ich jetzt leider sagen, wir haben nicht mal das Wort dafür, weil wir immer noch Umschulung sagen, also es ist ja nicht eine Weiterbildung, sondern es geht ja tatsächlich auch darum, in ganz andere Tätigkeitsfelder reinzugehen. Also es ist tatsächlich eine Umschulung. Das ist mein altes Wort der Bundesagentur für Arbeit. Es ist auch, also es war damals immer das Schlimmste, umgeschult zu werden. Und jetzt muss ich das für etwas super Gutes in den Mund nehmen, aufgrund mangelnder Terminologien. Aber das würde ja bedeuten, dass wir, so wie wir den Brief aus dem Briefkasten ziehen für unsere Gesundheit, so etwas haben wie Berufsbegleitungen, nämlich Personen, die uns sagen können, wie sich unser jeweiliges Berufsfeld wahrscheinlich entwickeln wird, wie sich unsere Gesundheit wahrscheinlich entwickeln wird. Ah. Sprich, Ich möchte darauf hinaus, dass bei dem berühmten Dachdecker oder Dachdeckerin von Herrn Müntefering man 2 Jahre bevor die entsprechenden Entschädigungen auftreten, sagt, das ist ein Beruf, den man immer brauchen wird, wahrscheinlich. Aber es ist ein Beruf, den man 15 Jahre ausübt. Und ich beginne in dem Jahr 13.
Und nicht 40.
Mhm. Und ich beginne in dem Jahr 13 tatsächlich nochmal, das kann ich ja dann halbtags machen, zum halben mache ich dann meine Dachdeckerei weiter. Aber zum halben begebe ich mich auf die Suche nach einem neuen Tätigkeitsfeld, werde in diesem neuen Tätigkeitsfeld ausgebildet und arbeite dann in diesem neuen Tätigkeitsfeld auch, um mich selbst gesund zu halten, aber auch um mich selbst sozusagen in einer Situation zu halten, wo ich für mein eigenes Leben selbst den Unterhalt verdienen kann, ohne vom Staat abhängig zu sein. Heute macht man das ja nach wie vor anders. Heute lässt man die Leute rutschen, entweder in die Arbeitslosigkeit und dann beginnt man mit einer Umschulung, oder man lässt sie so lange in dem Job, bis sie eine Frühverrentung beantragen. Und dann hat man Personen, die tatsächlich im Alter von 55 austreten und über wirklich Jahrzehnte hinweg dann staatliche Gelder beziehen. Nicht, weil sie sozusagen also da das Sozialsystem schädigen wollen und Schmarotzer sind, sondern weil wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung meines Erachtens nicht gerecht wurden und den Personen sagten, passt auf, im Durchschnitt kann man diesen Job gar nicht so lange machen. Und von daher wäre es eine sehr gute Idee, jetzt schon sich auf ein neues Tätigkeitsfeld vorzubereiten, genauso wie man das bei Mammographie oder bei anderen Vorsorgethemen macht. Nämlich, es ist keine gute Idee zu warten, bis man Krebs hat, sondern es ist eine bessere Idee, da eine Vorsorge zu machen.
Präventiv, immer. Für das Individuum, aber auch in Summe für die Gesellschaft, logischerweise. Auch unter einem ganz nüchtern betrachteten Kostenaspekt. Ich greife mal diesen Gedanken auf von Ihnen. Ich finde den sehr kreativ. Ich mag den Gedanken. Und es ist ja ein Systembruch, weil wir würden ja dann dahin gehen, dass uns von welchen Instanzen auch immer, ich denke jetzt mal an sowas wie Bundesagentur für Arbeit, dass die also weggeht von wir verwalten nur Zeiten oder geben Auskunft darüber, wann beginnt was auch immer für eine Erwerbsphase, hin zu einer qualitativen Beratung. Da haben wir ja, und Sie kennen ja das Institut, ja nicht nur, sagen wir mal, positive Erfahrungen machen. Also es wäre ja wirklich auch, sich in die Lebensläufe von Menschen ein Stück weit qualitativ reinklinken. Das lasse ich einfach mal so stehen, was das in Ihrem Kopf auslöst, diese Betrachtung.
Ich würde jetzt zunächst mal da tatsächlich ein Hohelied auf die Bundesagentur singen, weil die Berufsberatung, die von der Bundesagentur angeboten wird, im Übergang zwischen dem Bildungs- und dem Beschäftigungssystem tatsächlich immer besser geworden ist und auch die Indikatorik immer besser geworden ist, herauszufinden, wofür brennen denn die Leute, was machen sie gerne und von daher also auch die qualitative Achse der Berufsberatung schon gewonnen hat. Es ist aber eben nicht gedacht, jetzt sind wir wieder beim Lebensverlauf, über den Lebensverlauf hinweg. Es ist nicht gedacht für die Zeiten, wo man eigentlich noch im Job ist, wo man vielleicht sogar gut verdient. Ich kann ja gerne von diesem Bild des Dachdeckers weg und kann in Berufe gehen. Nehmen wir jetzt den Beruf meines Sohnes, der ist Radiologe. Die KI wird wahrscheinlich vieles von dem, was er jetzt noch an Diagnostik macht, bereits in 2 Jahren vollständig übernommen haben. Also auch in diesen tatsächlich hoch ausgebildeten Professionen gibt es die Notwendigkeit, jetzt zu sagen, Achtung, es wäre eine kluge Idee, die und die Weiterbildung, die und die das Zweitstudium aufzunehmen, um dann tatsächlich im Arbeitsmarkt verbleiben zu können. Es ist nicht etwas, was sich auf körperliche Arbeit nur bezieht, auf psychische Arbeit, auch Krankenschwestern können diesen Job nicht über ein Leben machen. Es bezieht sich natürlich auch und vielleicht sogar insbesondere auf die Tätigkeiten, die von KI ersetzt werden können. Das heißt, diese Erstberufsberatung, die brauchen wir über einen Lebensverlauf gestreckt. Gedacht und wir brauchen, und dafür gibt es ja diese wunderbaren Jobcenter, die ja überall im Land verteilt wird, auch etwas, was genauso wie Sie so schön gesagt haben, ja, also was zu den Menschen kommt, was ihnen eine Zeit anbietet und wo man dann Opt-out vielleicht sogar sich andenkt. Ja. Da müssen wir hin. Das würde dann der schnellen Veränderung unserer Technik gerecht werden und würde sozusagen wieder eine Konkordanz in einer gewissen Weise herstellen zwischen dem, wie wir leben, und dem, was die Ansprüche von außen sind. Und zwar jetzt nicht gedacht in der Trennung, die eine Person ist voll erwerbstätig, der Mann, und die andere Person macht alles nebenher, sondern tatsächlich für alle.
Und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert, und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird. Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V Versicherung, und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit, Jobrad zu nutzen, ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen, beruflichen Weiterbildung, also rundum ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg, und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitender, Mitarbeitende der R&V. Wir haben ja, ich habe relativ viel in Vorbereitung auf unser Gespräch über Sie gelesen, von Ihnen gehört, und da sind ja auch so ein paar wunderschöne Aussagen. Zum Beispiel habe ich die Aussage gelesen, Kulturen sind klebrig, fand ich auch eine sehr schöne Aussage, die Sie mal getätigt haben. Und wir kamen ja eben auch im Zusammenhang an der Stelle schon mal vorbei, wo Sie sagten, dass diese Erwerbsvereinbarkeit in Bezug auf Erwerbsfähigkeit sehen Sie vor allen Dingen jetzt mal durch den Blick von Westdeutschland in Ostdeutschland, in Anführungszeichen, haben wir da noch andere Muster. Da scheint noch ein Stück weit die Kultur durchzuwirken. Und es gibt einen anderen Begriff, den Sie ja definitiv mit oder sogar allein geprägt haben, nämlich die Retraditionalisierung, die wir gesehen haben, ja auch vor allen Dingen durch Corona. Wie sehr hat Sie das überrascht, dass wir da so einen Backlash gesehen haben?
Das war ja irgendwie aus einem Ärgernis entstanden. Ich glaube, das hat jedenfalls, waren die Rückmeldungen so, dass man mir das auch angesehen hat. Das war ja in einer Talkshow damals noch mit Anne Will, wo es eigentlich um ganz andere Themen gehen sollte. Herr Scholz war dabei, Herr Habeck war dabei, und ich eingeladen worden war, auch eigentlich eher um über die Umbrüche im Arbeitsmarkt zu reden und über eine Abwrackprämie und so weiter und so fort. Ich bin da sehr gut in diese Sitzung reingegangen und bin irgendwie überhaupt nicht zu Wort gekommen, was ich sehr irritierend fand. Und da mir ja auch gleichermaßen zu Recht vorgeworfen wird, dass ich häufig unterbreche, dachte ich, das mache ich jetzt mal vor einem Millionenpublikum nicht. Also ich saß da ganz brav und wartete, und ich glaube, ich wurde eine Dreiviertelstunde überhaupt gar nie zu Wort kommen lassen. Und dann kam plötzlich die Frage, ja, gibt es denn da auch eine Geschlechterlinie? Und in diesem Moment kam dieses Wort der Retraditionalisierung eigentlich als Prognose, als Vision, weil die Frage entsprechend, was wird das denn für Männer und Frauen und für Haushalte für Auswirkungen haben? Ich glaube, so ungefähr war die Frage von Anne Will. Und das hat sich dann ja auch bewahrheitet. Aber es war keine Feststellung, die zu dem Zeitpunkt, absolut, als ich sie gemacht habe, schon die Realität war, sondern zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Retraditionalisierung als Begriff sozusagen in den Mund nahm, waren ja die meisten noch absolut davon überzeugt, dass die Corona-Krise einen Vorteil hat, nämlich dass beide Männer und Frauen zu Hause sind und dass sie dazu führt, dass man die bezahlte und die unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen jetzt natürlicherweise viel fairer aufteilt, weil der Mann ja nicht morgens das Haus verlässt und abends wiederkommt. Das erachtete ich als falsch. Das erachtete ich als deshalb falsch, weil diese Kulturen klebrig sind und weil ich damals schon dachte, das ist ja vollkommen unwahrscheinlich, diese Kinder, die werden weiter, wenn sie nach Hause kommen. Das war ja dann damals noch vor den Schulschließungen. Zunächst mal zur Mutter rennen, die eben dann ihre Arbeit selbstverständlich unterbricht. Und der Mann wird mehr oder weniger selbstverständlich an einem viel geschlosseneren und viel ruhigeren Arbeitsplatz zu Hause sitzen und noch leistungsfähiger sein, weil keine Kolleginnen und so weiter. Und so war es auch. Also die ganze Begrifflichkeit der Mental Load, für die ich ja sehr, sehr dankbar bin, dass wir sie endlich gefunden haben und endlich auch permanent mittlerweile auch mit erheben, die ist in dieser Corona-Zeit entstanden, weil wir einfach gesehen haben, dass auf diese Frauen ein unendliches Miteinander von Tätigkeiten sich stapelte und die Männer eher noch mehr Arbeit machten, weil die ja dann auch tagsüber mitgedacht werden mussten, auch tagsüber mitbekocht werden mussten, als das eine Entlastung waren. Und das zeigt sich immer noch, wenn ich mit Ärzten, und ich spreche im Moment sehr viel mit Ärzten der Charité, nicht mit denen rede, sagen die, das sieht man bis heute. Und wir haben in den Sozialwissenschaften uns tatsächlich auch deshalb neu aufgestellt, weil wir diese Tätigkeiten und die Anforderungen dieser Tätigkeiten eigentlich bis zum Jahr 2021 immer gemessen haben in Stunden und Minuten. Wir haben Zeitverwendungsstudien gemacht und haben gemessen, so und so viele Stunden erwerbstätig, so und so viele Stunden Erziehung, so und so viele Stunden Haushalt, so und so viele Stunden und haben das dann ins Verhältnis gesetzt. Und es ist überhaupt nicht gekommen, diese Mental Load, die etwas mit Verantwortung zu tun hat und die wir eben nicht messen können in Stunden und Minuten, sondern mit der Frage, für welche Bereiche des Lebens sind sie denn verantwortlich? Und Lena Hipp und ich haben in dieser Vermächtnisstudie zusammen mit der Zeit, Jan Wetzel war auch noch dabei, tatsächlich gefunden, dass von 17 unterschiedlichen Tätigkeiten für 14 Frauen zuständig waren und für die anderen waren Männer zuständig. Aber das waren die Tätigkeiten, die eben auch gar nicht regelmäßig angefallen sind. Das zeigt es ein bisschen.
Lässt sich das dann auch schon, ist das für Sie auch so eine, wo Sie sagen, bis heute eine standhafte Operationalisierung zu sagen von Mental Load, also dieses messbar machen, ja, weil es ist ja eine Sache, das zu diskutieren als Phänomen. Ich glaube, da wird auch niemand sagen, nein, ist nicht so, sondern das auch wirklich hart zu übersetzen. Also Sie sagen, wir haben da 17 Tätigkeiten und man könnte sich ja so vorstellen, so wird es wahrscheinlich auch gemacht, ich kenne die Studie jetzt nicht genau, dass man sagt, für wie viele Bereiche bist du verantwortlich? Würden Sie sagen, das ist nach wie vor der gangbarste Weg, um das zu operationalisieren, um da auch wirklich quasi schwarz auf weiß dieses Thema Mental Load einmal nachzuhalten?
Naja, Sie haben hier mich schon so eingeführt, dass ich tatsächlich interessiert bin an auch an Daten und an langen Verläufen und von daher, die Fragen sind genau so, wie Sie sagten. Wir geben bestimmte Tätigkeiten vor und sagen hauptsächlich der Mann, hauptsächlich die Frau, beide zusammen und das ist jetzt auch geglückt, dass wir das sogar übersetzt haben. In der Zeit kann man sich selbst testen als Paar, indem man das anklickt, wie für die unterschiedlichen Tätigkeiten die Zuständigkeiten sind und es tut sehr gut, wenn man das abbildet für sehr, sehr viele Leute, weil man dann nicht sozusagen die Unterstellung hat, man generalisiert von wenigen auf alle oder das sind Ausnahmephänomene.
Nicht anekdotisch, sondern es empirisch.
Es ist die Ausnahme, diese Mental Load nicht zu haben bei Frauen. Und die Regel ist, dass Frauen sehr viel mehr an Verantwortung für ganz unterschiedliche Bereiche tragen. Das war bei mir im Übrigen absolut auch genauso. Mhm. Es gibt in diesem Zusammenhang wirklich was Interessantes zu berichten. Wir haben jetzt ja erstmals in den entwickelten Ländern und in den sogenannten, um jetzt mal dieses Wort, welches ja doch auch merkwürdig ist, Entwicklungsländern, so etwas wie ein Trend dafür, dass Mädchen eher gewollt werden als Nachwuchs, als Jungs. Das ist durchaus auch etwas, was da angegeben wird, dass das Mädchen so viel mehr in sich tragen können als Jungs und so viel in einer gewissen Weise nicht nur verantwortungsvoller, sondern auch stressbarer sind als Jungs.
Da hätten wir schon das Thema unseres nächsten Podcasts, falls Sie nochmal Lust hätten, vorbeizukommen. Ganz, ganz, ganz spannend. Jetzt würde ich gerne noch einmal bei diesem Retraditionalisierung bleiben. Ich habe verstanden, und das war mir wirklich so nicht bewusst, dass Sie das damals nicht als Beschreibung, als Etikett für einen schon, so ist es jetzt aktuell schon, sondern eher als ein Szenario-Modell im Prinzip entwickelt haben. Sie sind ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, offensichtlich jemand, der sehr schnell intuitiv auch Bilder entwickelt, so wie heute übrigens der Baumkuchen, hat mir sehr gut gefallen. Wenn wir dann heute gucken, Szenario, würden Sie sagen, dieser für Sie schon absehbare Trend der Retraditionalisierung hat sich Stand heute 25 verschärft oder wieder glücklicherweise abgeschwächt?
Naja, die gängige These im Moment ist schon die, auch wenn ich mit Politikerinnen spreche, dass wir tatsächlich in Zeiten des Backlashs leben. Und es gibt sehr viele Anzeichen, wo ich sagen würde, es gab eine kurze Erholung, so im Jahr, am Ende der letzten Legislaturperiode, der vorletzten Legislaturperiode, das müsste ich jetzt sagen, wo wir es tatsächlich hinbekommen haben, das Führungspositionsgesetz 2, also tatsächlich die Quotierung für börsennotierte Unternehmen, was den Frauenanteil betrifft oder die Inklusion von Frauen in Führungspositionen betrifft. Das war wirklich ein Quantensprung. Sie haben gesehen, ratsch, wie die Zahlen nach oben gegangen sind. Sie sind immer noch viel niedriger als Männer, aber es hat tatsächlich etwas, das war keine Retraditionalisierung. Da haben wir es aufgrund der Befunde, wie sehr Frauen unter ihren Möglichkeiten bleiben und wie sehr die Wirtschaft profitieren würde von Frauen, aber Frauen auch selbst, tatsächlich hingekriegt. Ganz unwahrscheinlich war es eigentlich. So eine Gesetzgebung in der vorletzten Regierung. Am Ende der letzten Regierung haben wir hingekriegt, das ist Natascha Sagorski zu verdanken, dass tatsächlich das Recht auf einen gestaffelten Mutterschutz noch durchgegangen ist. Das ist auch etwas, was gegen diese Mental Load irgendwie heilend wirkt. Also wir machen schon Fortschritte, was die Gesetzgebung betrifft. Wir machen dann aber auch ganz seltene, seltsame, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Bleiben wir bei Gesetzen oder bei Regelungen, von denen wir wissen, dass sie eigentlich der Geschlechtergleichheit oder der Geschlechtergerechtigkeit gegenlaufen? Und das ist beispielsweise das Ehegattensplitting. Das ist auch die kostenlose Mitversicherung. Das sind natürlich auch die Dinge, die Sie vorhin ausgesprochen haben, dass wir immer noch keine Ganztagsschulen haben, auch wenn wir bald das Recht auf Ganztag haben. Das sind die wartenden Mütter zu Hause. Das sind natürlich die Regelungen des Elterngeldes, die dezidiert dazu führen, dass Frauen den kürzeren ziehen in Verhandlungen, ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, weil gerade in den Zeiten, wo man kleine Kinder hat, das Haushaltseinkommen oft nicht üppig ist und natürlich die Person weiterarbeitet, die mehr Geld verdient. Und natürlich sind das meistens die Männer, weil sie 3 Jahre im Schnitt älter sind, weil sie in Männerberufen arbeiten und weil Männerberufe so viel mehr an Geld abstoßen als Frauenberufe abstoßen. Also wir haben ganz, ganz viel zu tun und die Frage ist jetzt, wie wäge ich diese 2 Dinge ab, dass ich auf der einen Seite Regelungen sehe, die eigentlich in die richtige Richtung gehen, aber auf der anderen Seite eine Bestandserhaltung habe von Gender-Wage-Gaps, von Anreizsystemen, die extrem wirksam sind, wie dem Ehegattensplitting und Frauen, ich sage immer so, so ein buridanischer Esel sind. Also was auch immer sie tun, der Heuhaufen ist da, der Heuhaufen ist dort und sie stehen in der Mitte und was sie auch machen, ist falsch und das sehen wir auch wirklich empirisch. Mhm. Und viele Frauen sagen unter diesen Umständen, dann mache ich zumindest eines richtig. Ja, dann entweder ich gehe arbeiten, erwerbstätig für Geld und habe keine Kinder mehr, dann kann ich stolz sein. Und ich weiß, dass ich mittlerweile die Möglichkeiten habe, in Führungspositionen zu kommen. Und die anderen Frauen sagen, dann mache ich wirklich nur Familie. Gehe das Risiko ein, aber dann fühle ich mich wenigstens nicht als Rabenmutter. Das ist auch eine Form von Selbstfürsorge, wo wir dann über die herfallen wie die Geier und sagen, mein Gott, ihr Traditional Wives und so weiter und so fort. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten nicht diese Arroganz haben, diese Frauen so abzustempeln in einer sozusagen sozialpolitischen Situation, wo es dieses Entweder-Oder gesetzlich sozusagen niedergeschrieben gibt. Da sehe ich wirklich große Probleme.
Jetzt ich krieg's wirklich in meinem Kopf, wie sagt man, Amerikaner sagen, I can't wrap my head around. Wir haben, die Situation ist doch eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Wir haben auf der einen Seite einen wirklich zum Teil prekären Fachkräftemangel. In manchen Branchen genau das Gegenteil, aber in zunehmenden Branchen und Berufen haben wir einen eklatanten Mangel an Fachkräften, an Arbeitskräften. Wir haben auf der anderen Seite das Thema, dass wir Frauen zu Hause sitzen lassen, aus Gründen. Wir haben das Thema Retraditionalisierung. Wir haben gleichzeitig eine steigende Lebenserwartung. Wieso, was hält Politik / Unternehmen davon ab, wirklich in ein gutes Handeln zu kommen? Vielleicht erstmal ist es eher auf der Politik zu suchen, das mangelnde Handeln, oder ist es eher auf Unternehmensseite?
Nun, ich würde sagen, dass wir auf einer Organisationsebene natürlich sehr viel mehr bewirken können. Also ich habe das selbst im Wissenschaftszentrum gesehen, dass wenn Männer ermächtigt werden, tatsächlich auch Auszeiten zu nehmen für die Kinder. Und wenn ihnen ganz klar der Rücken gestärkt wird, wenn ganz klar gesagt wird, also 6 Monate, das packen wir lässig weg, mit 6 Monaten Elternzeit können sie auch wirklich dann noch eine Professur erreichen. Während wenn Frauen 14 Monate rausgehen, das wirklich schwierig ist für so ein akademisches Vita. Ja. Also wenn sie auf Organisationsebene, ich als Chefin, die ja viele Leute eingestellt hat und die oft ja diesen jungen Männern gesagt hat, im Übrigen, wenn so ein Fall eintritt, bitte denken Sie darüber nach, auch länger rauszugehen. Ich stehe da 100%ig hinter Ihnen. Das hat die Dauer der Elternzeit und den Anteil von Männern, die in Elternzeit gehen, extrem erhöht. Also das kann man tatsächlich zeigen. Mhm. Also auf Organisationsebene kann man sehr viel tun. Jetzt nehmen Organisationsebenen diese DIE-Regeln, wie man so schön sagt, weg, insbesondere wenn sie
wieder zurück,
global tätig sind. Also diese Diversität und dann die Inklusion und dann die Quality, Gleichheit. Als jetzt weiß ich auch gar nicht, ob man das unbedingt noch als Regeln braucht. Auf der anderen Seite denke ich, viele nehmen das auch sehr, sehr gerne zurück, weil das, so denke ich, über die Entwicklung der Zeit fast notwendig ist, um diese Männermacht noch, was weiß ich, 2 oder 3 Jahrzehnte weiter verfolgen zu können, weil in mittlerer und längerer Frist das nicht haltbar sein wird. Dafür sind Frauen einfach im Durchschnitt viel zu gut ausgebildet und sind im Schnitt viel leistungsfähiger in ganz unterschiedlichen Terrains. Und ich glaube, dass da so ein letzter Kampf im Moment geführt wird. Das sage ich sehr hoffnungsvoll, weil ich ja auch sehe, dass sich immer mehr Frauennetzwerke bilden, dass diese Frauennetzwerke auch immer mehr bereit sind, miteinander zu arbeiten und es als eine kollektive Aufgabe ansehen. Und es wäre ja gelacht, wenn wir noch weitere Jahrhunderte damit verbringen, wo wir viel bessere Voraussetzungen haben, uns mit der Seitenlinie abzufinden.
Jetzt habe ich ein naives Bild vom Wissenschaftsrat. Ich hätte die Vorstellung, dass Sie genau mit diesen Erkenntnissen dort auch, ich sag jetzt mal so platt, einlaufen. Und dann wäre für mich die nächste Frage, ist es also eher auf Seiten der Politik? Sie haben jetzt sehr gut geschildert, was welcher Wirkhebel bei den Unternehmen ist. Aber ist es dann auf Seiten der Politik eher ein Erkenntnisproblem oder ein Umsetzungsproblem?
Es ist kein Erkenntnisproblem. Wir haben hier Umsetzungsprobleme und die Umsetzungsprobleme sind ja leicht zu beschreiben, wo die Problematik liegt. Die Problematik, die liegt an der Wählerschaft. Die Wählerschaft wird immer älter und Politik heißt, ich möchte siegen, ich möchte gewinnen, ich möchte die meisten Stimmen haben. Und von daher wird sich ein Politiker, auch eine Politikerin, an den Wählerinteressen orientieren. So, wenn Sie sich jetzt anschauen, wie sich die Altersverteilung in Deutschland und bei weitem nicht nur in Deutschland verändert hat über die letzten Jahrhunderte, dann sehen Sie, dass das Klientel der über 60-Jährigen immer größer wird. Und jetzt haben wir die Babyboomers, die rausgehen und natürlich fechten die für ihre Interessen. Und das sind die Interessen, eine sichere, eine hohe Rente zu haben, sind alles absolut legitime Interessen. Aber es ist keine entsprechende Stimmzahl vorhanden für die jungen Familien. Und von daher ist es etwas, was ich ja schon seit einiger Zeit fordere, dass ich gerne ein Wahlrecht sehen würde, auch ab dem Alter von 0 Jahren, dass dieses Wahlrecht der Kinder dann zunächst mal von ihren Eltern ausgeübt wird, wie vieles, was die Kinder und das Kindeswohl betrifft, ja zunächst mal an die Eltern delegiert wird, wenn man an Impfungen und so weiter und so fort denkt. Das entscheiden ja nicht die Kinder. Und insofern würde ich tatsächlich Eltern, wenn sie 2 Kinder haben, dann auch 4 Stimmen geben und nicht nur 2 Stimmen. Das würde das zumindest, was politische Agenden betrifft, ein bisschen konterkarieren. Oder ich würde die Stimmen höher gewichten, aber das läuft ja aufs Gleiche hinaus.
Gewichten, genau. Genau. Also ja, ich habe ja auch ein paar Jahre in der Sozialforschung verbracht. Von daher war das jetzt auch sofort mein Begriff. Gewichten auf jeden Fall. Liebe Frau Almdinger, Sie haben uns schon ein gutes Tortenstück oder Baumkuchenstück Ihrer kostbaren Zeit heute geschenkt, worüber ich mich ganz arg freue. Ich habe zum Schluss noch mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, wo ich Sie auch um Stellung bitte, in dem einen oder anderen Fall, wenn Sie sagen, habe ich doch, glaube ich, hier schon klar gemacht. Ich mache trotzdem das noch mal ein bisschen spielerisch und freue mich über Ihre kurze, knackige Antwort und Auslassung dazu. Mütterrente, ist es überflüssiges Symbolpolitik nach dem Gießkannenprinzip oder ist es vielleicht auch ein wichtiger Akt der Anerkennung für Care-Arbeit?
Ich denke, dass wir hinkommen müssen zu einer Mütter- und zu einer Väterrente. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die auch unbezahlte Tätigkeit, die gesellschaftlich von höchster Wichtigkeit ist, anerkannt wird. Aber wir brauchen nicht nur die Mütterrente für alle Mütter, egal wann die Kinder geboren sind, sondern wir brauchen tatsächlich jetzt eine Politik, die auch zu der Notwendigkeit einer sogenannten Väterrente führt.
Okay, also ganz viele neue Ansätze auch nochmal. Ehegattensplitting, wir sprachen drüber. Ich habe es nochmal auf den Punkt. Relikt aus der Steinzeit oder Tribut an eine wichtige Klientel?
Relikt aus der Steinzeit, die den Status quo konserviert, den auf der gleichen Seite die Politik massiv ändern möchte.
Und dann auch darüber, Sie haben es kurz angetippt, ich packe es nochmal auf den Tisch des Hauses, nämlich Tradwives, wird ja auch wirklich so paraphrasiert als Trend. Ist es für Sie sowas wie ein kleiner absurder Hype, wenn wir uns das jetzt so in Extremform anschauen? Oder sagen Sie, ui, da ist ein gefährlicher Trend, der auch eine gewisse gesellschaftliche Großwetterlage einläutet?
Viele der sogenannten Tradwives machen mit ihrem Trad jede Menge Geld, weil sie Influencerinnen sind. Und
aber hallo!
Da müssen wir wirklich sehr genau auch unterscheiden, wen wir hier als Tradwives sehen. Und diese Influencerinnen, die spielen ihren Weg. Es ist eine hochgefährliche Entwicklung, insbesondere für Frauen. Es ist eine hochgefährliche Entwicklung, weil man schlichtweg sehen muss, dass wenn eines reformiert wurde über die letzten Jahrzehnte, auch auch das Unterhaltsrecht ist. Die Scheidungsraten sind hoch und die Prekarität von Frauen nach einer Scheidung extrem. Also auch da der Blick, was mache ich jetzt und was bedeutet das in 10 Jahren, in 20 Jahren bezüglich meiner sozialen Einbettung. Ich werde nicht die Arbeitskolleginnen kennen, ich werde weniger Freundinnen und Freunde haben, ich bin voll auf meine Kinder fixiert, ich werde nicht den Unterhalt vom Vater bekommen. Machen wenige viel Geld auf Kosten von vielen, vielen Frauen, die sich im Moment das Schönreden, im Moment, und das sollen sie auch, die Kinder genießen, aber ganz, ganz gefährlich auf einem ganz, ganz schmalen Ast sitzen.
Hm. Danke für das Statement. 4-Tage-Woche, um auch eine letzte Flip- oder Trigger-Vokabel hier zu bringen, flächendeckend einführen, also wirklich als von institutioneller Seite als Rahmung vorgeben oder von der Politik her den Rahmen dafür schaffen, dass Unternehmen es je nach Gusto anwenden können. Also nur den gesetzlichen Rahmen schaffen, dass es überhaupt umsetzbar ist oder eher flächendeckend einführen.
Ich werde immer mit der 4-Tage-Woche in Verbindung gebracht. Das ist überhaupt nicht der Baumkuchen, von dem ich sprach. Mhm. Der Baumkuchen, der braucht oft vielleicht auch Phasen von einer 2-Tage-Woche. Und der Baumkuchen kann durchaus auch mit einer 5-Tage-Woche arbeiten, aber es hängt sehr stark von der jeweiligen Familienkonstellation zusammen. Das heißt, wir brauchen Erwerbsverläufe, die sozialpolitisch so geschnitten sind, dass sie eine Kontraktion von mehr oder weniger bezahlter Erwerbstätigkeit erlauben. Das ist mein erstes Wort, dass mir das zu statisch ist. Zum Zweiten, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht individuell denken. 2-mal eine 4-Tage-Woche für Männer und Frauen nochmal ist bei weitem mehr an Arbeitsvolumen, als wir im Moment haben und ist in gar keiner Weise ein Ausdruck von Woke oder von etwas, wo man da ein Hängemattenleben führt, sondern ganz im Gegenteil, es ist Ausdruck eines verantwortlich gelebten Lebens, in dem man bezahlt und unbezahlt tätig ist. Für sich, für andere, für die Gesellschaft, aber auch für die Erwerbstätigkeit. Und wir können nicht schäbig von oben nach unten sagen, das ist einfach ein unverantwortliches Verhalten und eine Schädigung der Wirtschaft. Ich glaube, es ist wirklich das absolute Gegenteil. Absolut. Und wir müssen aufpassen, was wir mit so einer Diktion Vollzeit für alle ein ganzes Leben lang anrichten.
Wissen Sie was? Ich finde, das ist ehrlicherweise ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich möchte da gar nicht mehr so furchtbar viele Schleifen dranpacken. Liebe Frau Almdinger, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war wirklich für mich ein Hochgenuss, mit Ihnen diese gute Stunde hier zu verbringen und Ihnen zu lauschen und vor allen Dingen auch, wie viel kreative Lösungsansätze Sie hier mitgebracht haben, uns heute zu Good Work und wir wirklich ganz tief in dieses Thema eingestiegen sind. Es war mir eine Freude. Und wenn ich das sage, meine ich damit auch verbunden natürlich eine erneute Einladung. Also wenn Sie mal wieder Zeit in Ihrem Kalender haben, Sie sind jederzeit herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Jankowski. Vielen Dank für die wunderbaren Fragen, die wirklich to the point waren. Mich auch tatsächlich energetisch noch mal weiter als Herr Vogel heute Morgen aktivierten, wenn ich das so sagen darf. Überlege mir das mal.
Ich habe einen Vogel geschlagen, oh mein Gott.
Ja, das kann ich jetzt schon so sagen. Nicht nur zeitlich, sondern auch, ja. Von daher vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Zeit, für die Einladung. Und haben Sie einen guten Tag.
Das werde ich haben. Vielen Dank.
Bis Ihnen.
Wer mich ein klitzeklein bisschen kennt, der kann sich vorstellen, wie mein Herz gehüpft hat, als Professor Jutta Almdinger zugesagt hat. Und ich habe mich, glaube ich, kein Stück weit zu viel gefreut auf das Gespräch. Es ist ein Hochgenuss, mit so einer klugen, lebenserfahrenen und auch wirklich fundierten Persönlichkeit auszutauschen. Also von daher fühle ich mich heute sehr beschenkt. Ich hoffe, euch geht's genauso. Das Gespräch war wirklich dicht an Informationen, an Erkenntnissen, an weiterführenden Gedanken. Denn das ist vielleicht auch bemerkenswert. Viele Soziologen neigen ja dazu, erstmal nur Problemstellungen zu beschreiben. Da hört Jutta Almdinger nicht mit auf. Das genügt ihr nicht. Sie will konkrete Lösungen, Ideen weiterentwickeln. Ein hochkreativer und auch durchaus streitbarer Geist ist sie. Dafür ist sie bekannt. Und ich freue mich, dass ich euch dieses Stückchen auch an Good Work zur Verfügung stellen konnte. Und ihr wisst, ihr habt eine kleine Möglichkeit, euch zu bedanken, nämlich indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt, auch gerade diese Folge, und gerne ein paar Sterne oder eine Rezension da lasst. Und nächste Woche hören wir uns allerspätestens wieder am Donnerstag, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.